Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleinewevers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Repod. In der vergangenen Folge haben wir darüber gesprochen, was denn überhaupt eine Smart City ist und was diese Stadt dann wirklich ausmacht und woran man das vielleicht auch erkennt. Heute wollen wir darüber sprechen, wie denn diese Städte oder Gebäude in der Stadt geplant werden im Digitalen. Das Thema Building Information Modeling, die große Frage, und wie sich Architekten damit beschäftigen und wie sie auch die letzten Jahre erlebt haben. Dazu sitze ich heute natürlich wieder nicht alleine hier, sondern habe mir einen ganz besonderen Experten eingeladen. Er ist Architekt, Gründer von JSB Architekten und Bereichsleiter von Paratec, der SIN GmbH, einem innovativen Architekturbüro hier im Stuttgarter Westen. Darüber hinaus ist er Mitglied und Standortleiter von Building Smart in Stuttgart und sogar Fachgruppenleiter des BIM-Clusters Baden-Württemberg für den Bereich Forschung und Lehre, zig Rollen und noch viele mehr. Und deswegen bin ich gespannt, wie er sich nachher selber noch ein bisschen was zu sich sagt. Wir zwei haben uns kennengelernt schon 2017, da war ich noch Werkstudentin. Und deswegen freue ich mich ganz arg, dass er heute hier ist, Siri Eljundi. Hallo Siri.
Hallo Beate.
Wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, Thema Herausforderungen. Was war denn so deine Herausforderung jetzt des heutigen Tages?
Ja, wie gesagt, ich habe 2 Wochen Urlaub gehabt und durfte heute wieder ins Büro kommen. War zwischendrin mal auch im Büro, das hat keiner gesehen. Zu starten und vor allem heute diesen Podcast zu machen, das ist mein erstes Mal, mein erster Podcast. Vielleicht auch mein letzter, ich weiß es nicht. Aber das ist eine Herausforderung, Dinge zu machen, die man vorher noch nicht gemacht hat, die man nicht so kennt, nicht richtig einschätzen kann, nicht planbar. Das ist auch was, ja. Ich komme zu dir, total unvorbereitet.
Total. Ja, ich bin ja sozusagen in deine Nachbarschaft gezogen, muss man ja dazu sagen. Und bei mir, ich habe es dir vorhin auch schon erzählt, da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, meine Herausforderung war es, eine Küchenplatte zuzuschneiden. Und da haben wir uns noch ein bisschen herrlich drüber ausgetauscht, ob das die größte Kompetenz von mir ist. Und ich habe klar geantwortet, nein.
Hat man gesehen.
Aber
musstest du nicht sagen.
Ja, self-made sozusagen. Nee, deswegen, ich glaube, erster Tag und dann natürlich was Neues ist immer eine Herausforderung. Jetzt habe ich schon ganz viel zu deinen Rollen vielleicht gesagt, aber hol uns doch mal ab. Du hast Architektur studiert. Wie bist du so gestartet und was waren vielleicht auch im Architekturstudium schon Punkte, wo du gemerkt hast, die haben dich besonders angesprochen?
JSB Architekten, hat es ja gesagt, gibt es ja nicht mehr als Firma. Die haben wir daher, vielleicht kennen uns ein paar Menschen, die das jetzt hören, unter diesem Namen. Aber die SIN GmbH ist jetzt das Unternehmen, wo alles quasi vereint wurde. Alles, was jetzt, worüber wir heute vielleicht reden, steckt mittlerweile in dieser SIN GmbH drin. Mache ich nicht allein, mit ein paar Leuten zusammen. Wir sind insgesamt zu viert in der, also 4 Gesellschafter und eine Gesellschafterin. Und 3 davon, also der Jan, Baumeister, Daniel Schrade und ich, wir haben zusammen studiert. Also wir haben echt gemeinsam hier an der HFT in Stuttgart begonnen, Architektur zu studieren. In den ersten Semestern, das wäre total, ich weiß gar nicht, ob man da sagen kann, dass man da Architektur macht. Ich glaube, man übt, irgendwie so den Stift zu halten. Wir haben echt den Stift halten müssen damals noch. Und ich konnte auch echt gut Freihand zeichnen, weil mein Vater Kalligraf ist. Von dem habe ich das immer so ein bisschen mitbekommen und auch gelernt. Ich musste immer viel zeichnen. Und ich dachte, das wäre meine Stärke, dass ich dann irgendwo mal den Stift fallen lasse tatsächlich und sehr, sehr viel am Computer mache. Ich habe früher dann irgendwann den Wunsch gehabt, Räume selber zu erstellen, durch die ich durchlaufe, wollte ich zum Film, weil ich auch, eigentlich dachte ich wieder, ich mache so Star Wars Hintergründe, baue alles dreidimensional auf und bin dann irgendwo in einer coolen Produktionsfirma oder bei einer Spiele-Engine-Firma oder bei irgendeiner Spielefirma und dachte, ich mache das übers Bühnenbild, bin dann in die Produktion rein und dann hat mir das ganze Business nicht gefallen. Dann bin ich nach einem Jahr wieder weg. Habe mich dann anstellen lassen, 2 Jahre, habe mein AIP gemacht und bin dann gleich selbstständig geworden. Habe dann so ein bisschen mein Geld verdient mit Visualisierung, also 3D-Gebäude aufbauen von Wettbewerben, die visualisiert, und bin dann relativ schnell in den Entwurf. Also ich habe lange, lange Zeit wirklich in den vorderen Leistungsphasen gearbeitet bei Lava und danach mit Gregor Scholz zusammen, 5 Jahre Studio Scholz. Das war für mich jemand, der mir sehr, sehr viel beigebracht hat, Architektur beigebracht hat. Also dass es nicht nur wirklich das Entwerfen alleine ist, sondern mit den Menschen, die da drin wohnen. Und dann das Ganze natürlich dann modellbasiert.
Jetzt hast du gesagt, du bist selbstständig. Nimm uns mal mit so ein bisschen auf der kurzen Gründungsgeschichte, wenn man es überhaupt so in wenigen Sätzen auch sagen kann. Wie habt ihr euch dann zusammengeschlossen? Ihr habt zusammen studiert?
Genau, zusammen studiert. Jeder ist so seinen Weg gegangen. Und dann haben wir uns 2010, habe ich dann im Jan gesagt, er soll doch aus dem Büro, der soll sich doch auch mal selbstständig machen. Und am besten mit uns zusammen. Er hat die Bauleitung, Gregor der Kreative, der Entwerfer, und ich eher so der das auch umsetzt. Ich konnte dann irgendwann Dinge, die er im Kopf hatte, immer ganz gut umsetzen. Und dann hat uns jemand gefehlt, der das dann noch besser als wir, also den Spezialisten auf der Baustelle. Und da habe ich damals, dann ist der Jan auch mit an den Marktplatz hier in Stuttgart, da hatten wir unser Büro über das damalige Kaffeeshops gehabt, genau gegenüber vom Rathaus, eigentlich ein Top-Spot in Stuttgart. Und das hat sich dann weiterentwickelt, haben uns dann was Neues gesucht, und es war dann hier im Westen. Da haben wir uns das erste Mal dann wirklich, ging es um Strategie, was machen wir. Lisa war ganz früh beim Jan im Büro mit dabei, und Lisa ist jetzt ja Gesellschafterin. Und vor allem haben wir ganz, ganz früh gemerkt, dass wir, weil wir so unterschiedlich sind, ist ja wie bei dir, dass das viel Potenzial birgt. Dass jeder anders ist, jeder anders denkt, aus einem unterschiedlichen Bereich eigentlich auch kommt, und wir das Ganze eigentlich bündeln müssen. Da haben wir gesagt, okay, wir machen etwas, was die Leute ja nicht unbedingt gerne machen. Das ist Ausführungsplanung. Und das werden wir besser machen als irgendjemand. Und das nochmal für GUs. Weil die haben das Thema modellbasierte Planung relativ früh gewollt. Und auch das hat die fasziniert. Und was heißt fasziniert? Aber das fanden die total gut, dass wir das so selbstverständlich mitbringen. Wir hatten die 3D-Modelle dabei. Die erste Investition war ein Beamer. Dann haben wir uns einen Beamer gekauft. Den hatten wir überall dabei. Auch in dem Baustellencontainer, und das war schon wichtig. Das waren so die Anfänge.
Jetzt haben wir ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von JSB-Architekten gesprochen, aber die gibt's nicht mehr, wie du gesagt hast. Ja. Was gibt's denn heute und welche Werte habt ihr mitgenommen? Wie sieht es heute aus?
Wir wollten irgendwann, haben wir schon gesagt, dass wir noch enger zusammenarbeiten wollen. Ich hatte ja gesagt, dass wir dann 2 Büros hatten, JSB und BMA. Also der Jan mit seinem Thema Ausschreibung und Baustelle oder Ausführung, und wir mehr so in der Planung, gemeinsam aber auch, und Lisa so zwischendrin, und das hat uns irgendwie nicht gepasst, also auch, ich habe gesagt, hey, das muss alles unter einem Hut sein, aber dieses Thema, dass wir Spezialisten sind in den einzelnen Bereichen, das fanden wir immer genau richtig. Also wir wollten nie das Ganze irgendwie aufweichen und sagen, ja, wir machen irgendwie alles, das ist nie das Ziel gewesen, weil wir, und ich bin immer noch davon überzeugt, dass das die Richtung und immer mehr noch die in diese Richtung gehen wird, dass wir gar nicht mehr, vor allem was Architektur betrifft, das ganze Thema fassen können. Es ist so viel komplexer geworden. Du wirst immer mehr mit Spezialistinnen und Spezialisten arbeiten müssen. Und je früher, umso besser. Und so haben wir uns eigentlich aufgestellt. Ja, wir natürlich profitieren wir von den Projekten und von der Erfahrung von den Leuten und bringen das quasi in die anderen Bereiche mit rein. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir gründen eine Firma, nicht mehrere, sondern wir haben wirklich eine Firma. Und die damaligen Firmen, die ja quasi so in ihren eigenen Bereichen sind, sind quasi jetzt Marken und stehen immer noch dafür, auch mit Personen, also mit uns, für das, was sie damals gemacht haben und dass sie da spezialisiert sind in diesen Bereichen.
Paratec ist ja dein Bereich sozusagen, den du dann auch mit als Kopf vertrittst. Hol uns da vielleicht mal ganz kurz ab, welche Leistungsbausteine habt ihr da und welche Mandate oder typischen Projekte, die ihr so habt?
Während der JSB-Zeit hat sich das Thema BIM ja irgendwie mehr, also der Begriff BIM ist ja auch dann noch mehr aufgekommen, und wir haben gesagt, das werden wir auch in unserem Geschäftsmodell mehr verankern, also ganz klar. Das hat sich aber dann so weiterentwickelt, dass wir gemerkt haben, das ist nicht nur, das können wir nicht nur irgendwo draufschreiben, sondern die Anfragen haben sich gehäuft, und wir haben wirklich Leistungsbilder nicht nur anbieten dürfen, sondern auch machen können, die weg sind von der Planung und von der Ausschreibung und der Ausführung. Das ist wirklich dieses BIM-Gesamtkoordination, BIM-Management, BIM-Beratung mittlerweile auch. Und das ist das, was in meinem Bereich Paratect angeboten wird. Mittlerweile machen wir auch so, vielleicht kommen wir da später noch drauf, noch ein paar andere Themen, aber das ist so der Kern.
Wenn du jetzt sagst, das sind ja Marken, würdest du sagen, dass es auch in der Kultur, wie das Büro jetzt auch aufgestellt ist, wie die Mitarbeiter bei euch arbeiten, auch sich da einiges verändert hat?
Tatsächlich, das war nicht eine Entscheidung, die wir alleine gefällt haben. Wahrscheinlich hätten wir gesagt, es gibt nur noch Sien, die Marken fliegen raus, aber haben das Team mitentscheiden lassen und sind auch froh, weil das spricht eigentlich wieder für unsere Spezialisierung. Es ist nicht ein ganzes Ding. Also da war echt zwar eine gute Entscheidung zu sagen, hey, was denkt ihr eigentlich? Wie sollen wir uns aufstellen? Das macht, glaube ich, auch nicht jeder. Einfach mal das gesamte Team mit einbinden, ist nicht so einfach. Und die fanden es ganz wichtig, auf diese Namen, also JSB, BMA, damals, die noch beizubehalten und es nicht einfach nur wegzuwerfen. Und dann haben wir daraus dieses Konstrukt gebildet, dass wir sagen, okay, das sind nur noch Marken, keine Firmen, weil wir wollen ja eins sein. Und das muss ich dann quasi auch in der Gesellschaftsform oder in dieser Form auch dann zeigen und machen.
Kommen wir mal auf das Thema BIM natürlich zurück, weil das natürlich auch super spannend ist, mal zu sehen anhand von, du hast vorhin gesagt, glaube ich, ihr seid dann dort schon hin, habt Modelle mitgebracht und es kam sehr gut an. Was würdest du sagen, was waren so die Herausforderungen, wenn du mal zurückdenkst, in welchem Jahr war das überhaupt? Und wo startet es und welche Herausforderungen gab es dann vielleicht auch auf Bauherrenseite mit dem Thema BIM? Oder waren das noch technische, softwaretechnische Themen?
Ja, es war natürlich sehr viel softwaretechnisch. Da hat die Software was liefern können, was wir gar nicht abrufen wollten erstmal, ja. Das kam so, ja, guck mal, du kannst das auch noch machen und das und überhaupt, dass man so toll durch ein 3D-Modell fliegen kann, war ja schon, also ich meine, ist ja eigentlich lächerlich, aber ich meine, vor allem, wenn du fragst, wann war das? Das waren 2015, 2016, also da kann man das schon erwarten. Komischerweise haben die das alle einfach auch nicht unbedingt bekommen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber es ist schon eine sehr technologische Geschichte gewesen. Wir haben die Hürde auch relativ niedrig gemacht. Wir haben damals gar nicht gesagt, okay, jetzt müssen wir erstmal Anforderungen schaffen hier, irgendwelche Lastenhefte und Pflichtenhefte und was ich jetzt mittlerweile als unabdingbar finde. Also ich würde kein Projekt starten, was nicht ordentlich aufgesetzt ist. Liegt einfach daran, dass es keine Spielwiese mehr ist und wir große Projekte haben und eine Verantwortung und man von uns auch was erwartet. Von uns hat man damals gar nicht viel erwartet. Wir haben gesagt, hey, guck mal, das kommt halt mit dazu und wir machen zwar, wollen alle 2D-Pläne haben, damit die Baustelle läuft, aber guck mal, wir können schon in den Besprechungen uns die Punkte anschauen. Wir sind relativ schnell im 3D, können gut anpassen, können noch Auswertungen machen, können eine Animation und dann haben wir angefangen mit VR, was ja damals auch ganz toll war und das sind Dinge, die kamen eher on top, war natürlich marketingtechnisch super für uns, ja, damit konnte man halt natürlich diese Sichtbarkeit, die ja auch sehr wichtig ist, wenn man ein Unternehmen irgendwie nicht nur gründet, sondern weiterführt, ist das Thema Marketing, halt, darf man nie unterschätzen. Und das haben wir da auf eine gute, einfache Art und Weise mitbekommen. Und ja, für den Bauherren war es eigentlich jetzt keine, er musste nicht irgendwie mehr bezahlen oder oh Gott, nochmal Terminthemen. Damals war das gar nicht. Und deswegen kam das, glaube ich, extrem gut an in den Anfängen. Und damals haben wir es auch gar nicht als BIM verkauft, überhaupt nicht. Also gar nicht. Das war, ich weiß, dass es ganz früher auch damals, als ich bei Lava war und schon vorher mit Gregor zusammen, das war alles schon da, die Begrifflichkeiten waren auch da und wir hatten das, wir wussten auch, dass wir das ganze Ding auf dieser Methodik basiert, aber da, wir hatten, glaube ich, einmal einen Pitch, wo wir das auch so gemacht haben, Gregor und ich haben gesagt, der Gregor ist dann irgendwann losmarschiert, hat gesagt, wir müssen das Thema so, wie wir das machen, das macht doch keiner, ist doch mega geil alles und gesagt, ja, dann lass uns das mal aufsetzen, aber ich glaube, so richtig getriggert hat das Ganze auch nicht, weil auch auf der anderen Seite das entweder es war überfordernd oder es war alles super, wunderbar, aber so wie es jetzt verlangt wird und so wie jetzt mittlerweile nach und nach die Leute wirklich auch nicht nur glauben, sondern auch verstehen, dass das Ganze einen Vorteil bringt, das hat einfach jetzt die Zeit gebraucht. Nochmal, in den letzten 2 Jahren ist echt so viel passiert, aus meiner Sicht.
Du hast ja auch gesagt, für dich war es eher wie so ein Werkzeug. Man hat es eben auch so umgesetzt und man hat den Mehrwert gesehen, hat es nach vorne gestellt und hat jetzt erstmal noch gar nicht so angefangen, das zu labeln. Jetzt gibt's aber natürlich bei BIM zig Abkürzungen, Sonstiges. Empfindest du das nicht auch als ob AIA, BAP, sei es LOI und Sonstiges? Findest du nicht, dass es so aufgebläht langsam auch ist und diese Methode schon auch sehr kompliziert ist, dass vielleicht auch das Verständnis dieses Werkzeugs immer komplizierter wird?
Ja, klar gibt es diese Begrifflichkeiten, gibt's, um Sachen zu konkretisieren, zu sagen, okay, worum geht's eigentlich? Gar keine Frage. Aber wenn ich mit diesen Begrifflichkeiten anfange, in ein Projekt aufzusetzen oder mit den Leuten zu kommunizieren, also wenn ich diese Begriffe benutze, um im Projekt zu kommunizieren, dann mache ich es nicht richtig. Ich spreche jetzt nur von mir aus. Dann mache ich es nicht richtig. Das ist wie ein Arzt, der mir versucht zu erklären, was ich eigentlich habe, und ich blick überhaupt nicht, was er meint, weil er mit Begriffen um sich schmeißt. Wenn der mir erklärt mit einfachen Worten, worum es geht, und BIM ist ja nicht irgendwie, was wir machen, ist ja jetzt nichts irgendwie, was man überhaupt nicht kennt, nicht versteht, nicht nachvollziehen kann, sondern ist ja eigentlich echt methodisch total logisch auch und das versuche ich immer zu vermeiden. Ich versuche diese Begrifflichkeiten so gut wie es geht rauszulassen, nur dann einzusetzen, wenn ich sie auch erklären kann und wenn sie dann in dem Moment auch wichtig werden. Vielleicht rutscht mir das ein oder andere Mal echt auch ein Begriff raus und dann. Aber das, ich glaube, das fände ich ganz schlimm, wenn man mich nicht versteht. Ja. Und wenn das Ding anfängt irgendwie schwerer zu werden, als es überhaupt ist, das Thema. Und das finde ich ganz blöd, weil eigentlich soll uns das ja so ein bisschen beflügeln und Spaß machen und leicht sein. Und es ist natürlich nicht immer leicht, das Thema, klar, Software, und da kommen neue Themen und Dinge, die man noch nie gemacht hat, so wie heute, Podcast, oh Gott. Ja. Und das ist schon, ich glaube, mir ist es sehr, sehr wichtig, immer zu merken, dass die Leute Lust bekommen. Mehr Lust, nachdem ich weg bin.
Ja, also kann ich auch nur wiedergeben. Ich kann ja da nur ganz kurz was zu sagen. Ich habe dich als Werkstudentin kennengelernt, wo ich noch gar keine Ahnung von 3D nicht mal hatte. Und da hast du mir sehr die Ohren auch gewaschen, was das angeht. Und vor allem auch gesagt, da muss ich immer wieder zurück dran denken, weil es so einprägsam doch auch für meine Zeit dann auch im BIM-Management war, dieses Beate, das ist jetzt erstmal gutes CAD. So, also jetzt fangen wir nicht an da mit BIM und sonst was. Und das hat mir ganz viel geholfen, auch Veranstaltungen, auch die Leute, die so ein bisschen gerne, also brüsten einfach, dass sie mit Begrifflichkeiten um sich werfen, dass es eigentlich um den Kern geht, das zu verstehen und auch einen wirklichen Mehrwert zu liefern. Wenn du jetzt erklären müsstest, was überhaupt der Sinn dieser Methode ist oder warum wir das überhaupt machen, was würdest du denn sagen, was soll mit BIM gelöst werden? Wo soll es uns leichter machen? Wie würdest du das probieren zu erläutern?
Also grundsätzlich geht es in den meisten Methoden, und das ist bei BIM auch so, darum, besser zu kommunizieren und zum richtigen Zeitpunkt. Und zu einem Zeitpunkt, wo wir wirklich noch einiges steuern können. Und wo wir echt noch den Einfluss haben, das Ganze in die richtige Richtung zu bringen, ohne jetzt große Kosten zu verursachen. Das heißt, je früher, umso besser. Und diese Modelle und das Zusammenführen der Modelle, jetzt mal wirklich einfach, das ist auch noch kein großes BIM-Thema, sondern einfach die Arbeit, die jeder macht und die er in seine Modelle steckt, und da kann man leider auch nicht alles reinstecken, sondern nur einen Teil dieser Arbeit sieht man in den Modellen. Wenn man die zusammenführt, kann man schon sehr viel erkennen und gut vorausschauend Fragen stellen. Jetzt so in meinem Doing. Ich stelle dann einfach ein paar Fragen, die auf Grundlage dessen, was ich sehe, mir in den Sinn kommen. Und das hilft schon mal extrem, ja, finde ich. So einfach, dass jemand da ist, der nochmal ein paar Fragen stellt, der in den meisten Fällen eine Frage stellt, die irgendwie immer nochmal noch tatsächlich wichtig wird. Und das in einer, wie gesagt, frühen Phase. Also es ist Kommunikation und Vorschau, vorausschauend. Vorausschauend, also wenn wir das schaffen, noch vorausschauender zu arbeiten, ich glaube, das ist total gut. Das ist das eine, das ist Planen. Und das andere ist natürlich, dass wir Dinge produzieren, und da geht es natürlich um diese Informationsmodelle, mit denen wir weiterarbeiten. In vielen unterschiedlichen Prozessen und Dingen, und ob es jetzt nur ein Video ist, was ich mache, das ist jetzt das Erste. Ja, wir bauen ein Modell und dann, oh, da kann ich ja so einen Knopfdruck und dann habe ich eine Visualisierung oder einen Film oder eine VR-Anwendung. Das war ja ganz früh. Und ja, mittlerweile möchte man natürlich noch mehr und maximal aus diesen Modellen schöpfen.
Wann hat denn davon der Nutzer was? Also an welchem Punkt würdest du sagen, in diesem Prozess, wo merkt der Nutzer vielleicht auch, dass das ein Projekt sein kann, das vielleicht besonders effizient geplant und dann natürlich dann auch umgesetzt ist?
Also ich glaube, merken tut das, wenn er in der während der Planungsphase noch mitreden kann, in Anführungsstrichen, und da auch seinen Einfluss hat, weil jetzt bei uns wir die Erfahrung jetzt auch schon gesammelt haben, dass es nicht irgendwie das Endresultat ist, was man dem virtualisieren muss und dann zur Verfügung stellen, sondern es kann auch ganz früh, da ist man noch nicht fertig, mal so eine Nutzerbegehung machen, eine virtuelle, und dann erkennt man auch schon sehr, sehr viel. Das finde ich etwas, wo der Nutzer schon was hat in der Planungsphase. Er soll nicht mitplanen und nicht mitentwickeln, aber so wie es halt die Objektplanung, der Architekt, die Architektin für richtig hält, weil die haben da das Kommando meiner Meinung nach, zu sagen, hey, wann hole ich mir diese Person mit rein? Okay. Wenn es in Richtung Betrieb geht, klar, natürlich ist jemand, der diesen Betrieb macht, Facility Management, auch jemand, der auch Nutzer ist und dann quasi diese Modelldaten schon auch nutzen kann, um die einfach zu überführen, um sich da Zeit zu sparen. Also Zeitersparnis ist immer das Erste, was ich versuche, mit den Modellen zu bewirken. Das ist nämlich irgendwie messbar, finde ich auch so, oder messbarer als vieles andere, und es leuchtet auch schnell ein. Also jemand zu sagen, so, hey, du sparst Zeit, funktioniert nicht immer. Da sagt keiner, nee, will ich nicht, Herr Jundi. Das funktioniert immer, und das ist auch in Anführungsstrichen leicht umzusetzen, weil du einfach fragen kannst, was machen sie eigentlich den ganzen Tag? Womit verbringen sie eigentlich den ganzen Tag die meiste Zeit? Und dann nimmt man sich da ein paar Themen raus und versucht, die zu optimieren und einfach ihm ja Zeit zu sparen. Das ist so das, was ich raten würde oder empfehlen würde, das mal anzugehen. So, okay, Zeit sparen, damit anzufangen.
Wie findest du die Hypothese zu sagen, dass BIM-Projekte, also gebaute BIM-Projekte, nachher diejenigen sind, die halt auch schneller gingen, die irgendwie einen Mehrwert auch daher liefern, dass sie natürlich auch schneller fertig werden, davon frühzeitiger natürlich Nutzer etc. auch was haben? Oder würdest du sagen, in einem Gebäude kann man heute noch nicht ansehen, ob es mit der BIM-Methode geplant, gebaut, realisiert ist?
Würde ich nicht behaupten, jetzt erstmal glaube ich nicht, dass ich das behaupten würde. Da, du, guck mal, das ist ganz klar, das BIM-Gebäude. Das ist so ein BIM-Siegel, ja. Nee. Dass man natürlich computergenerierte Gebäude, das ist klar, dass die Dinge, manche Dinge halt einfach nicht am Reißbrett entstanden sind. Ich glaube, das ist klar und ist auch gewollt in vielerlei Hinsicht. Das ist natürlich parametrische Fassaden hat. Das ist ja auch schon seit mehreren Jahren jetzt auch nichts mehr Besonderes. Oder das, was Hadid am Anfang einfach mal gezeichnet hat, das kriegst du ja auch nicht mehr irgendwie. Da ist es schon nicht schlecht, wenn man halt einfach wenn man gute Software hat. Aber das BIM das ganze Ding schneller macht, würde ich gerne jetzt behaupten, auch jetzt hier, tue ich aber nicht. Aber was ich behaupte, ist, dass wir schon Kosten und Zeit sparen während der Planungsphase. Die kann genau gleich sein. Ja? Aber ich meine, die kann jetzt 5 Jahre gehen. Innerhalb dieser 5 Jahre habe ich vielleicht weniger mit dem Projekt zu tun, als wenn ich es ohne BIM machen würde. Ne? Kostet mich jetzt irgendwie nicht irgendwie 20 Stunden die Woche, sondern nur 15 Stunden. Ist ja auch schon nicht schlecht. 5 Stunden mehr. und dass ich mit der Erfahrung, die ich gleich, die ich mit dieser Methodik habe, auch weniger Fehler mache und dadurch auch wieder Kosten einspare, weil ich irgendwie das ist das, was ich sehe. Oder bei manchen Projekten frage ich mich, wie hätte ich das denn ohne gemacht? Also die Koordination zwischen den Gewerken ist schon gut und ich frage ja ganz gerne immer die es auch hart trifft, sind ja immer die technische Gebäudeausrüstung, die TGA muss da ja rumfummeln ohne Ende im 3D-Modell. Wir Architektinnen und Architekten schieben mal ein paar Wände und Türen kaum. Nein, Spaß, aber wenn du halt echt da diese ganzen Leitungen, wenn du das mal siehst, hey, wie komplex und wie viel es ist und dann machen wir irgendwie an einer Stelle, zupfeln wir wieder und dann müssen die Arme alle schieben. Und ich finde es erstmal ganz gut, weil wir mal sehen, hey, was hat das für Auswirkungen auch auf den und manchmal auch verstehen, wenn die sagen, hey, das muss ich alles wieder anpassen. Also dieses Thema Design Freezes zu sagen, hey, jetzt ist es fix. Jetzt können wir nicht, alle Veränderungen sind echt wirklich, haben eine große Auswirkung auf Kosten, Zeit, Qualität. Das finde ich gut. Und bei diesem Thema, dieser Zusammenarbeit hat, wenn ich die frage, heißt es immer so, ja, es ist schon aufwendiger für uns, aber wir haben nicht mehr dieses Galama hinterher. Also die haben echt immer viel, viel, viel mehr und das kann man jetzt schon seit, also wir haben jetzt ja ein paar Jahre hinter uns und ein paar Projekte, ist jetzt nicht mehr so, dass man da irgendwie aus der Wunschbox redet, sondern schon aus den Projekten heraus, dass man nicht mehr so viel im Nachhinein diskutiert und nicht mehr so viel Zeit investiert in Nachbesserung, Nacharbeit, sondern das ganze Ding mehr in die Planungsphase reinbringt. Und das finde ich ja eigentlich gut. Da soll es ja auch hin.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass man im Nachhinein nicht mehr so viel rumdiskutieren muss über die Punkte. Was brauchst du denn, damit man von vornherein auch in einem Projektteam ordentlich aufgestellt ist, weiß, wie man zusammenarbeiten möchte, welches, und zwar jetzt nicht auf die Methode nur bezogen, sondern auch welches Klima. Also du hast vorhin auch gesagt, wir müssen uns verstehen, also auch die einzelnen untereinander. Jeder arbeitet natürlich auch mit anderer Software, das müssen wir jetzt nicht erklären. Aber was muss da für ein Klima herrschen? Welche Kultur in einem, so einem Projekt, was muss man sich da wünschen und was passiert, wenn es vielleicht auch nicht so ist?
Ja, mehr Zeit halt leider. Ja, ich bin ja auch jemand, der gerne mal loslegt und schnell und nicht so viel rumdümpeln, aber die Zeit brauchen wir schon am Anfang immer und das merke ich, dass die immer noch viele das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass wir ganz am Anfang in der Projektvorbereitungsphase, also entweder vor der Leistungsphase 2 oder 3, echt Zeit brauchen, um uns abzustimmen, Strukturen zu schaffen. Ja, das ist ja Kultur, ist ja also diese alle Grundlagen, dass eine gute Struktur, eine gemeinsame Struktur in diesem Projekt herrscht, muss Zeit investiert werden, um das gemeinsam abzustimmen. Und die fehlt hin und wieder mal, weil man das dann auch vergisst. Das ist nicht irgendwie 1-2 Tage, sondern es braucht ein bisschen länger, kommt drauf an, was für ein Projekt, kann aber auch manchmal ein Monat oder 2 sein tatsächlich, jetzt nicht durchgehend, aber halt der Zeitraum, der ist schon auch echt wichtig. Und dann gibt's erstmal muss ein bisschen auch Lust drauf entstehen, also man muss wirklich das Gefühl haben, hey, die haben alle Lust und alle ziehen an einem Strang, weil ist ja schon wichtig, so wie es eigentlich in der Planung auch ist, ist nichts anderes, aber dass ich mich auf den anderen verlassen kann, hey, okay, wir haben es jetzt so abgemacht, das heißt, ich kriege deine Modelle mit den Inhalten und wir aus der BIM-Gesamtkoordination, wir unterstützen oder das BIM-Management, das unterstützt auch, ersetzt jetzt niemanden, ich mache nicht die Arbeit von irgendjemandem anderen und löse auch nicht immer alles. Manchmal entdeckt man Dinge, aber wir unterstützen. Die Planungsthemen sind immer sind vorgelagert und müssen ablaufen wie bisher. Wir kommen quasi on top dazu, nachgelagert und unterstützen in den Planungsprozess. Bewusst auch unterstützen nachgelagert im Planungsprozess und in der Kommunikation.
Thema Lust, also Lust haben auch da mitzumachen, mitzuwirken. Vielleicht gibt es ja auch Planungsbüros, die vielleicht einfach noch nicht so weit sind oder die einfach das vielleicht noch nicht so viel gemacht haben, dass sie dann einen großen Erfahrungswert aus zig Pilotprojekten schon hatten, sondern vielleicht nur ein, zwei, genau. Wie entwickelt man dann diese gemeinsame Lust? Also wie startet man damit? Ist das, dass man mal Visualisierungen gesehen hat oder weiß, wie sowas aussieht? Woher kommt diese Lust? Was würdest du sagen? Was hat dich vielleicht auch damals?
Ja, durch mich so, natürlich.
Genau. Meine
Leben, ja, nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Nein, auch wenn du da gerne hin würdest. Das ist leider, ich würde es ja gerne hören oder nicht durch mich. Ich, klar, natürlich kann ich auch begeistern und mir macht es ja auch Spaß und kriegen die anderen mit. Aber wenn ich dann wie in einer Woche ist es dann auch vergessen. Das muss von den Leuten kommen. Und das ist ja echt, ich weiß nicht, wie viele Projekte wir mittlerweile aufzählen können, wo es immer nicht an der Erfahrung des Unternehmens oder wie viele Projekte die schon gemacht haben oder wie toll die auf ihrer Website sind, und sondern wie motiviert die Person ist, die an diesem Projekt arbeitet. Und die guten Projekte bestanden aus nur solchen Leuten, und die nicht so guten Projekte bestanden aus Leuten, die dann irgendwie nicht die Lust verspürt haben, da mitzuziehen. Ja, und das ist es. Also da, und wo die herkommt, ja klar, natürlich sind es irgendwie Veranstaltungen, wo man Leute gehört hat, die gesagt haben, hey, mir macht es Spaß und ich habe auch da einen Erfolg und es funktioniert. Und man ist da auch so ein bisschen veranlagt, das ganze Ding auch so, weil das Thema BIM kann ja nicht jeder machen. Muss es auch gar nicht. Es gibt so viele, das ist ja auch wieder, ja, eine Spezialisierung, das Thema BIM, aber es muss schon ineinander übergehen. Aber das ist auch so eine Rolle, die nicht jeder machen will, kann, sollte.
Ich habe mir natürlich auch eure Webseite mal angeschaut und es war interessant, dass du das gerade gesagt hast, weil da schreibt ihr, ein Bauprojekt ist immer nur so gut wie die Menschen, die es umsetzen. Wo merkt man das denn noch? Also du hast jetzt gesagt, das hängt schon immer an den einzelnen Charakteren, die dann irgendwie zusammensitzen, die das auch irgendwie auch Lust haben.
Bauherrschaft. Ja, voll. Ja. Ey, es gibt, wenn die Bauherrschaft das nicht ernst nimmt und wenn alle, die da sitzen und arbeiten, nicht das Gefühl haben, wenn ich hier meine Arbeit gut mache, dann werde ich wieder gefragt. Das ist auch nicht gut. Also die Bauherrschaft kann ganz, ganz, ganz eine große Rolle spielen. Zu sagen, hey, ich möchte es, ich habe davon. Und vor allem zu wissen, für wen mache ich das eigentlich? Ja, für wen mache ich? Mache ich das jetzt nur, weil ich da stehe und sage, hey, wir müssen das machen? Sondern was ist der Zweck? Warum tun wir das Ganze? Das ist ja übrigens, da müssen wir jetzt eigentlich wieder von vorne anfangen. Das ist ja die erste Frage, die wir uns stellen sollten immer. Warum mache ich das Ganze? Was ist das Ziel? Und womit mache ich das? Ja, also mit welcher Methode? Das Ziel ist, Gebäude zu erstellen. Da bietet sich an Lean, Agil, BIM, whatever. Das sind die Methoden. Und mit welcher Technologie, mit welcher Software kann ich diese Methode gut abwickeln? In einem Projektteam zu sein und zu wissen, ah, guck mal, ich mache das, weil jemand, nicht nur wir machen tolle Architektur, das konnten wir auch schon ohne BIM, das wissen wir, aber mit diesem, meinem Modell, mit meiner Lieferleistung macht der und der und derjenige nochmal was draus und der verlässt sich darauf, der freut sich auf meine Leistung und für den ist es ein großer Mehrwert und der bedankt sich womöglich noch und dann eine Wertschätzung auf eine andere Art und Weise. Das ist schon das, was da sein sollte. Es sollte niemals eine Anforderung da sein, wo man wirklich völlig sagt, ja, keiner hier weiß, warum wir das eigentlich hier machen. Dann würde ich es auch nicht machen.
Hast du schon mal festgestellt, dass du in Projekten gemerkt hast, zum Beispiel gerade, wenn es um andere Anwendungsfälle geht, mit der BIM-Methode, wo vielleicht die gerne gehabt hätten, aber vielleicht vorab im Projekt nicht besprochen wurde, dass das gemacht werden soll, sei es Kosten oder sei es Mengen und es im Nachhinein sehr, sehr schwierig ist, die zu plausibilisieren oder nachzuverfolgen, dass du auch mal hingehst und sagst, das können wir nicht liefern. Also gibt es auch solche Punkte, dass du sagst, okay, da haben wir dann, da verbrennen wir uns die Finger, wenn wir uns eben nicht von vornherein klar sind, was wir hinten raus wollen.
Ja, natürlich. Das habe ich. Wir haben auch Anforderungen rausgenommen. Da bin ich ja immer dankbar, dass die Leute dann auch auf einen auch hören. Und wenn sie es nicht wollen, dann halt auch wirklich die Risiken und auch aufzuzeigen. Sagen, guck mal, das, was ihr wollt, ist einfach nicht Das geht über den Reifegrad hinaus und wir können euch nicht zusichern, dass ihr das am Ende auch habt. Und oft hatten wir natürlich auch schon Anforderungen, wo keiner die Frage warum beantworten konnte und dann haben wir es auch rausgenommen.
Das heißt, du würdest auch mitgeben, gerade auf diesem, am Anfang des Projekts, dieses Warum, wie wird das Projekt gestartet, in welcher Ausführung, da wirklich einen Schwerpunkt auch drauf zu legen und wie würdest du sagen, wenn ein Bauherr zum Beispiel sehr verunsichert ist, wo kann er sich denn auch Unterstützung holen? Seid dann ihr Ansprechpartner? Wie kommt der überhaupt dazu, dass er sagt, ich möchte ein Projekt mit der BIM-Methode umsetzen?
Also grundsätzlich finde ich es am Anfang immer gut, wenn man, das kann man auch sehr methodisch machen, sich dieses, was sind diese Rahmenbedingungen eines Projekts, was habe ich da? Das finde ich total wichtig und dann merkt man schon, wenn das eigentlich bei manchen Projekten BIM rausploppen könnte, zu sagen, hey, wir haben so ein komplexes Modell, wir haben so viele Beteiligte, wir haben nicht komplexes Modell, ein komplexes Projekt, wir haben nicht nur irgendwie einen Beteiligten, und auch die Kosten, ja, da kann man schon sagen, da lohnt sich's. Wahrscheinlich lohnt sich's nicht immer. Ich habe immer übrigens, also 3D gebaut habe ich immer, konnte das gar nicht mehr anders. Ich glaube, bei uns im Büro kann keiner mehr so einen Schnitt.
So, 2D.
An sich so, anhand von einem Grundriss und einem Schnitt eine Ansicht. So. Mega lustig. Genau, diese Frage sollte man sich stellen. Und ich glaube, dass wir mittlerweile kaum noch Projekte haben, die, sag ich mal, über ein paar Millionen gehen, die man nicht irgendwie mit der BIM-Methode abwickelt. Weil das Thema ja, da geht es ja auch wirklich früh zu erkennen, sind wir auf dem richtigen Weg. Und manchmal, manchmal benötigt so etwas, damit man wirklich in diese Kommunikation geht, dass es jemand gibt, der unangenehme Fragen stellt, so wie ich es manchmal tue. Der dann halt an manchen Stellen dann schon auch sagt, so gut, ich habe jetzt diese Frage gestellt, ich habe keine befriedigende Antwort bekommen. Da würde ich mir mal schon überlegen, warum oder was können wir jetzt tun und sind sich denn alle einig, dass wir jetzt gerade diese, also dass wir anscheinend schon alles abgestimmt haben zum Beispiel. Ist ja auch klassisch. Wir haben alles abgestimmt. Okay, super. Schauen wir mal rein. Und dann passiert es ja total oft so, okay, hier, was ist das für ein Eck? Ach so, ja, da. Also es ist ja wirklich nicht, ich bin ja nicht da irgendwie, ich will mir da niemand zum Feind machen und freue mich ja nicht über jeden Fehler oder sowas, aber hey, das gehört halt auch mit zur Planung. Weil wir machen ja auch Fehler und freuen uns immer. Ich versuche ja immer, dieses Freude über einen Fehler zu verstärken, weil yes, ich habe das Gefühl, das mache ich nicht mehr wieder. Aber das ist total schwer.
Natürlich steigende Transparenz, die natürlich plötzlich, jeder kennt das, glaube ich, der schon mal durch ein Modell geflogen ist und denkt so, was habe ich denn da gemacht? So, dieses aber, dann guckt auch noch jemand Externes oder jemand wie du noch mal drauf. Hast du da selber bei dir gemerkt, dass einfach deine Toleranz, dass man Sachen falsch macht, auch besser geworden ist und dass das vielleicht bei Architekten oftmals so, also man muss sich halt damit mit sehr vieler Fehlerkultur auch auseinandersetzen.
Ja, voll. Das ist ja nicht nur Job, sondern auch privat bei mir. Hat das eine riesige Rolle gespielt. Ich glaube, ich habe mich echt durch meinen Job auch und durch meine Frau natürlich auch krass verändert, was Beratung betrifft. Also ich war so, ich glaube, ich war echt beratungsresistent. Oder ich bin nicht gut gewesen in den so, ja, okay, ich hole mir zum Beispiel, ich habe jetzt eine Küchenplatte. Ich muss eine Küchenplatte einbauen. Lass das mal lieber jemand anderen machen. Und versuch's nicht selber. Das ist jetzt ein doofes Beispiel, weil sieht gut aus übrigens hier.
Ja, danke schön.
Alles in Ordnung. Das war ja eher ein Spaß, weil ich ja immer versuche zu sagen, hey, hol dir lieber einen Spezialisten oder eine Spezialistin, die das macht. Oder wenn du halt eine Sache nicht weißt, und da kommen wir auf das Thema, dann lass dich halt beraten. Hol dir jemanden. Und das habe ich echt erst bei uns im Büro gelernt. Zu sagen, okay, wir brauchen Hilfe von außen. Die uns da weiterhelfen. Und das ist eigentlich das, was ich ganz gerne auch mache, ja. Einfach nur jemand, der kommt und deswegen, es geht nicht um Fehler, sondern eher zu kommen und sagen, hey, guck mal, das ist meine Ansicht, ich helfe, ich unterstütze, ich decke auch ein paar Sachen auf, ja. Darüber freut man sich ja auch, wenn man merkt, oh Gott, das habe ich gar nicht so gesehen. Und wenn dann alle Danke, dann ist ja alle, Danke reicht ja schon. Das ist ja das ist ja manchmal viel wichtiger als irgendwie die Euros. Ja. Ehrlichkeit ist ja auch leider unser erstes wichtiges Wort. Das war mir gar nicht so bewusst, wie schön Ehrlichkeit sein kann. Wie hart es auch ist, wie schwierig es ist. Fehlerkultur ist ja zu sein, hinzugehen und sagen, hey Leute, stopp, ich habe hier einen Fehler begangen. Alle gucken dich an, was, du hast, ja, und dann muss man sich entschuldigen und oh Gott, Gott. Das ist natürlich nicht so einfach. Und wenn dir dieser Rahmen geschaffen wird, dass die Leute das Gefühl haben, oh Gott, wenn ich hier einen Fehler oder wenn ich etwas hier mache, was nicht funktioniert, dann ist es ganz schrecklich und dann beeinflusst es schon die Arbeit der Leute. Das heißt, die sind viel vorsichtiger in ihrer Arbeit, sind zurückhaltender. Das ist eine Katastrophe. Und jetzt auch für mich war das so ein wichtiges Gefühl. Es ist eigentlich schlimm, dass es so spät erst eingetreten ist in meinem Leben, wirklich offen über Dinge zu sprechen, die ich nicht kann und die ich auch nicht will, in denen ich nicht gut bin. Und die zuzugeben, ist schon etwas, was Architektinnen und Architekten, nee, und dann haben sie auch nochmal, das können die nicht so gut. Was wir, wir verstehen doch, mein Vater war auch gut, sehr gut. Aber es gibt keinen Menschen, der wirklich alles kann und perfekt ist. Und das habe ich auch aufgehört. Perfektion ist schon auch echt hart. Wenn du echt immer perfekt sein willst in allem, was du tust und nichts zulässt, keine Fehler zulässt, schon hart. Ich glaube, das macht dich nicht, ich glaube, das macht dich weder erfolgreich noch glücklich.
So musste, wenn man gründet, lernt man das ganz schnell. Ja. Muss ich so aus dem ersten Jahr jetzt wiedergeben, man lernt einfach, dass es nicht geht. Also du kannst, und das habe ich bei ganz vielen Sachen, sei es die Küchenplatte, ich bin jetzt sogar eher so jemand geworden, ich weise da auch gerne manchmal drauf hin, weil man hat ja manchmal so einen Schein oder man denkt so, ach cool und so, und dann denke ich mal, hast du das schon gesehen? Und hast du das schon gesehen?
Ja, 80% der Küchenplatte sieht toll aus. 20% nicht aus, ist egal, ist gut.
Ja, aber das ist so ein bisschen irgendwie dieser, also ich würde auch sagen, dass ich ein sehr perfektionistischer Mensch bin, so grundsätzlich. Und ich gemerkt habe, dass ich das gar nicht, ich kann das nicht leisten. Und ich habe sogar auch gemerkt, so um meinen Freundeskreis auf dieser Gründungsgeschichte mitzunehmen, ist es absolut wichtig, bodenlose Ehrlichkeit anzustellen zu werden. Ich würde sagen, jeden Tag entstehen so viele Fehler. Und das Schöne ist, und das ist, glaube ich, was eine Fähigkeit, die wir jetzt so unter uns drei Geschwistern probieren, dass wir immer besser darin werden, sofort den Fehler als Fehler zu sehen und nicht als einen Fehler von jemandem, sondern zu sagen, hey, danke, dass wir den Fehler jetzt merken. Ja, genau. Danke, dass wir jetzt schon diesen Fehler gemacht haben. Du hast vorhin auch gesagt, jetzt kostet er uns noch nicht so viel Geld. Ich will ihn jetzt nicht zitieren, weil ich ihn nicht überall gut finde, aber ein deutscher Unternehmer hat mal gesagt, ein großer Fehler war auch irgendwann mal klein. Und wäre er mal kommuniziert worden, hätte man wahrscheinlich diesen Fehler ja auch lösen können. Aber man hat ihn halt so lange, man kennt es ja, man will irgendwie nicht rausrücken oder man drückt sich von einer E-Mail oder whatever. Aber man muss sich halt dem irgendwann dann stellen. Und je schneller das geht, desto besser kann man das natürlich auch dann lösen. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen über das Thema Fehler gesprochen, über das Thema, dass das vielleicht auch nicht immer jedem Architekten erstmal liegt und dadurch natürlich mal auch da reinkommen muss, natürlich auch selber eine große Verwandlung durchmacht. Was würdest du den jungen Leuten mitgeben, die jetzt vielleicht noch ganz am Anfang sind, noch mitten im Studium stecken? Du hast selber von deiner Laufbahn ein bisschen was gesagt, auch aus dem Doing heraus, auch wirklich dann diese Leidenschaft auch zu finden. Was würdest du denen so mitgeben wollen?
Ja, ich glaube, das ist auch so wieder so, Gott, das sagt jeder, aber das ist echt so, auch echt nichts machen, was, weil man es machen muss oder weil es irgendwie richtig scheint, sondern wirklich da voll das zu machen, woran man am meisten Spaß hat, weil das ist ja, ich meine, Freude ist halt ein Treiber, der ist ja auch brutal. Ich meine, der kann dich ja, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber wenn du diese Kleinigkeit so gut machst und besser als jeder andere, dann wirst du damit auch Erfolg haben. Bin ich echt von überzeugt. Und danach würde ich gehen. Also wirklich jetzt nicht irgendwie sagen, Gott, ey, ich bin, passt überhaupt nicht in meinen, dann macht's nicht. Das würde ich schon, also das ist nicht wirklich was jeder machen muss. Aber es gibt viele, für die ist das prädestiniert. Das ist eine super Aufgabe. Und ich sehe auch Menschen, die sich da total, nicht nur bei mir im Team, sondern auch außerhalb, die sich wahnsinnig wohlfühlen. In dieser klaren Struktur, in diesem vor vielen Menschen auch reden, mit vielen Menschen, diese Kommunikationsgeschichte. Lustigerweise mehr Frauen als Männer. Ich finde, ich habe mehr Frauen erlebt, die darin gut sind als Männer, weil die das Struktur, Logik, Kommunikation, Ehrlichkeit, bloß nicht irgendwie weglabern, das ganze Thema, er wird schon irgendwie, nee, das habe ich gesehen, jetzt müssen wir drüber reden. Das ist echt so.
Jetzt bist du natürlich auch aktiv in der Lehre gewesen und immer noch und hast deine gewissen Rollen wie Standortleitung und auch die Fachgruppe jetzt beim BIM-Cluster Baden-Württemberg. Warum machst du das?
Den Leuten was mitzugeben, tut gut. Ja, danke, das ist total wertvoll gewesen. Es war schön, dass du, weil ich meine, ich habe ja mein Wissen auch nicht mir selber, kam ja nicht aus dem Himmel gefallen, sondern habe ich mir auch irgendwo bei jemandem abgehört oder abgeguckt.
Ich habe es mir auf Veranstaltungen auch abgehört. Ich war auf vielen Veranstaltungen, weil ich, um die Begrifflichkeiten auch zu lernen und so. Und mit jedem Gespräch wird man natürlich auch dann sicherer.
Ein Gespräch ist voll wichtig. Die Diskussion, bei mir waren es die Diskussionen mit den Menschen. Ich glaube, habe ich auch schon öfter gesagt, die Hälfte meines Wissens habe ich mir klar selber erarbeitet, aber die andere Hälfte in der Diskussion mit den Menschen, beim Netzwerken, bei den Veranstaltungen sein, zu gucken, nicht nur zuzuhören, sondern auch dahin hinzugehen und zu fragen und in die Diskussion zu gehen. Das ist total wichtig, die Auseinandersetzung nicht nur hinzunehmen, das Thema, sondern es auch wirklich sich damit auseinandersetzen. Das hilft extrem.
Und vor allem habe ich auch gelernt dabei, auch irgendwann gab es dann diesen Kipppunkt, vielleicht kennst du den auch, wo ich noch gar nicht so viel verstanden habe und dann plötzlich habe ich sehr viel mehr verstanden. Und irgendwann habe ich auch gelernt, herauszuhören, ob jemand wirklich versteht, wovon er gerade spricht oder es nur präsentiert. So. Und das fand ich ganz spannend, weil das hat mir nochmal ganz viel geholfen, auch zu verstehen, was es nicht ist. Weil auf so einer Veranstaltung bist du erstmal und jeder erzählt dir, wie toll alles ist. Und das hat dann irgendwie mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht, herauszuhören, wer jetzt wirklich kompetent ist. Und nicht, weil ich jetzt irgendwie kompetenter bin, das würde ich niemals sagen, aber das schon zu merken, so, da ist jemand, der beschäftigt sich wirklich damit, finde ich immer sehr, sehr spannend, diesen Kipppunkt gerade so an sich selber zu merken, so, hey, das habe ich jetzt wirklich verstanden, das kannst du ja auch an anderen messen.
Ja, das ist ja dann schon so ein bisschen Richtung Expertentum, Expertin. Das ist jetzt ja auch, passt ja zu Zeitpunkt auch ChatGPT, gib mal eine komplexe Frage da ein. Du merkst so, das ist auch nur Oberfläche. Also ich hatte das jetzt das Gefühl, weil ich ja schon auch sehr, sehr tief in dem Thema drin stecke. Wenn ich da schwierige Fragen in ChatGPT reingebe, dann ist die Antwort so, nicht ganz richtig. Das, für jemanden, der das nicht kennt, der hört sich das an, denkt, solide. Aber für jemanden, der halt echt tief in dem Thema drinsteckt, der merkt schon so, hey, das ist an ein oder zwei Stellen total offen und nicht ganz richtig oder, was heißt nicht ganz richtig, aber halt einfach nicht so zufriedenstellend, wie ich es eigentlich hören möchte.
Wir sind gestartet mit der Frage, was denn deine Herausforderung des heutigen Tages war. Jetzt aber die Frage an dich auch, was ist es denn für morgen und mit welchen Themen, sagst du, das sind noch Herausforderungen, die reizen dich nochmal, da fühlst du dich herausgefordert.
Meine Arbeit ist die Arbeit an den Menschen und das ist das, was heißt eine Herausforderung? Doch eine Herausforderung, weil das ist echt das Schwierigste, was ja MitarbeiterInnen und Menschen und besser man miteinander, oder je mehr man miteinander redet und je frühzeitig, ist ja wieder das Gleiche, umso konfliktfreier spaziert man da so ein bisschen durchs Leben.
Also Konflikte, das ist auch nochmal, gibt es auch eine Folge zu. Ja, Siri, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und ich habe mich ganz arg gefreut, dass du dabei warst.
Ich mich auch, vielen Dank, Beat.
Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.